Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Ändere die Welt, sie braucht es. Dieser Brecht-Satz steht auf der 20-Euro-Gedenkmünze, die zu seinem 125. Geburtstag herausgekommen ist. Und fast jeder hat ja auch diesen Satz schon mal gehört. Genau wie die Hits aus der Drei-Groschen-Oper oder dem Mahagoni-Songspiel, die fast jeder auch mitsingen kann. Brecht scheint sowas wie Allgemeingut, aber ob und was der Dichter uns heute noch mit seinem Werk zu sagen hat, das verschwindet ein bisschen darin. Vielleicht werfen ja die Bücher, die jetzt zu seinem Jubiläum erschienen sind, ein neues Licht auf Brecht. Nils Schniederjan hat sich einige angesehen. Erstmal habe ich mich gewundert bei der Vorbereitung, dass das jetzt so groß gefeiert wird mit so vielen Veranstaltungen und vielen Neuerscheinungen. Ist da nicht schon zum 100. eigentlich alles gesagt worden?
Ja, grundsätzlich kann ich es verstehen. Ich hatte auch am Anfang das Gefühl, weil natürlich erscheinen jetzt keine großen Biografien mehr, in denen nochmal das Leben wirklich von Neuem aufgewühlt wird und es wird jetzt auch in keinen Kellern mehr irgendwelche Werke gefunden werden. Aber ich habe das Gefühl, dass schon nochmal diese Kämpfe um das Werk und auch um das Werk dieses ja sehr politischen Autors, wie man den jetzt interpretiert, dass das schon nochmal so ein bisschen neu aufgeblüht ist und deswegen nochmal neu verarbeitet wird. Sowohl bei den Veranstaltungen als auch bei den Neuerscheinungen.
Und was sind das für Kämpfe? Um was geht's da?
Ja, also ich habe das sieht man, glaube ich, ganz gut bei Neuerscheinungen, die im Verbrecherverlag erschienen sind. Das sind zwei Bücher, weil da erkennt man, dass es einerseits die politischen Fragen sind und andererseits auch die ästhetischen, die beide so ein bisschen im Kampffeld stehen. Politisch ist es dann so, dass man quasi das Thema Klasse und auch unter dem Gesichtspunkt Klassismus, also das als Diskriminierungsform zu verstehen, dass die so ein bisschen neu im Fokus stehen und man deswegen diesen kommunistischen Autor jetzt nochmal neu entdecken möchte und auch so schaut, ah, wie lässt sich das irgendwie zusammenbringen? Und ästhetisch ist quasi die Hauptfrage, dass Brecht einfach jetzt wirklich zu einem, also endgültig zu einem Klassiker geworden ist, der in jeder Schule gelesen wird und der auch immer noch zu einem der meistgespielten Autoren auf deutschen Bühnen zählt. Und dass da dann auch so die Frage ist, ah, wie gehen wir jetzt damit um, als so junge Leute, die irgendwie diesen Impuls von Brecht eigentlich aufgreifen wollen, doch nochmal was Frisches zu machen, was Neues zu machen. Also nehmen wir die deswegen einfach, passen die so ein bisschen unserem Stil, unseren Fragen auch an, drehen den jetzt irgendwie feministisch oder machen wir es einfach ganz werkgetreu, halten uns an seine Ausführungen, wie er es gerne gehabt hätte und lassen ihn so ein bisschen in Ruhe und hoffen, dass er daraus nochmal neue Kraft schöpft.
Aber er selbst war ja eigentlich sehr fürs Überarbeiten, wenn ich mich da richtig dran erinnere, aus dem eigenen Studium.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also es ist, glaube ich, so ein bisschen widersprüchlich, wie er selbst dazu stand, weil einerseits hat er natürlich immer wieder Werke von Klassikern selbst umgearbeitet. Er hat die dann auch nochmal ganz neu aufgeführt und dabei extrem verändert. Aber andererseits sehen wir auch, dass die Erben von ihm sehr, sehr streng sind, was die Aufführung angeht und vor allem, was experimentellere Versuche angeht von Regisseuren, die ihn nochmal so neu aufkrempeln wollen. Und die sagen, nee, nee, er wollte schon, dass das alles so bleibt, wie er sich das gedacht hat. Und ganz interessant ist da jetzt, dass es einen neuen Interviewband von ihm gibt, in dem zum ersten Mal, der ist beim Surkamp Verlag erschienen, kommt heute raus und da sind zum ersten Mal eigentlich alle Interviews von ihm versammelt und da äußert er sich dann auch sehr häufig und sehr explizit zum Thema Klassikern. Ich glaube auch, weil damals schon sehr, sehr klar war, sowohl ihm als auch den Interviewern, dass er selber früher oder später zu einem solchen Klassiker wird. Und da ist er dann schon sehr, sehr klar auch darüber, dass er eigentlich sich so einen freiheitlichen Umgang damit wünscht. Also er sagt an einer Stelle mal, man hätte sich den Klassikern gegenüber, ich zitiere jetzt, nicht so sehr vor dem Vorwurf des Vandalismus fürchten sollen. Aus Furcht vor dem Vandalismus geriet man ins Spießertum.
Das wäre ja eigentlich ein Vorwurf an die, die jetzt auf Werktreue bei den Brecht, bei der Brecht-Rezeption klopfen.
Ja, es scheint so ein bisschen so, aber andererseits war Brecht natürlich auch selbst super bedacht darauf, dass die Arbeit an seinen Stücken exakt dokumentiert wird. Also er hat da wirklich ja Bände rausgebracht, in denen er auch dann die Techniker interviewt hat und die Kostümbildner interviewt hat und die alle hat aufschreiben lassen, wie das alles läuft, weil auch damals schon an anderen Bühnen, die gleichzeitig während seines Lebens schon seine Stücke getrieben wurden, er wirklich sehr ängstlich war, dass die Schindluder mit seinem Werk treiben und dass die daraus irgendwie was Eigenes machen und sich das dann auch politisch einfach aneignen. Insofern ist es nicht ganz so leicht, glaube ich.
Aber haben Sie denn da in diesem Interviewband auch nochmal quasi dezidiert was von ihm dazu gefunden, zu diesem Punkt?
Zu der Frage, was da, ja, also er äußert sich wirklich an ganz, ganz vielen Stellen und er, ja, wird das immer wieder gefragt und es dreht sich, glaube ich, ein bisschen. Also ganz früh ist er dann noch so sehr bedacht darauf zu sagen, nein, wir müssen uns die Klassiker aneignen, wir machen das jetzt alles neu. Und je weiter er selber sozusagen Teil des Kulturbetriebs wird und je häufiger er selber auch merkt, okay, ich bin jetzt hier selber so eine Art Institution geworden mit dem Berliner Ensemble, ja, desto eher pocht er dann auch schon darauf, dass man die Klassiker nicht völlig einfach für sich selbst einnimmt.
So. Genau. Und was erfährt man da noch in diesem Interviewband über Brecht?
Ja, also der Band versammelt eigentlich fast alle Interviews, die der Dramatiker zwischen 1926 und 1956 gegeben hat, also fast die gesamte Schaffenszeit. Sie trägt den Titel Unsere Hoffnung heute ist die Krise, also auch ein sehr zeitgeistiger Titel. Und in diesem Band, der von dem amerikanischen Germanisten Noah Williamson herausgegeben wurde, der auch zur Form der Interviews promoviert hat, ist es dann eigentlich so, dass man nicht nur etwas über Brecht erfährt, sondern er hat eben, weil er zu dieser Form der Interviews sich so auskennt, auch zu fast jedem Interview einen längeren Text gegeben, vorangestellt über die Entstehung dieses Interviews, über die Journalisten, die dieses Interview geführt haben, über die Zeitung oder die Rundfunksender und quasi den politischen Background, vor dem jedes dieser Interviews stand.
Und da haben Sie auch einen O-Ton rausgesucht, oder?
Ja, also wir können da mal reinhören, weil ein Interview wurde vom Maximilian Scheer für den Deutschlandsender geführt damals. Das ist ein Vorgänger vom Deutschlandfunk. Und deswegen hatten wir dieses Interview sogar noch im Archiv. Und da geht es dann jetzt zum Beispiel auch wieder genau um diese Frage der Klassiker.
Das hören wir uns jetzt mal an.
Ich habe kürzlich gelesen, dass man Klassiker entweder so spielen soll, wie sie geschrieben wurden, oder sie überhaupt nicht spielen. Was meinen Sie zu dieser Ansicht?
Ich glaube, man soll die Frage immer zuerst stellen, was das Publikum braucht oder brauchen kann. Ich glaube, dass das Publikum ein so bedeutendes Werk Shakespeares wie den Coriolan brauchen kann. Aber ich glaube doch, dass man ihm eine Theaterform geben sollte, von der unser neues Publikum den größtmöglichen Nutzen und die größtmögliche Unterhaltung haben kann.
Bertolt Brecht war das in einem Radiogespräch von 1952, also mehr als 70 Jahre alt ist das.
Ja, also da merkt man auch schon so ein bisschen, er ist schon relativ weit fortgeschritten in seinem Schaffen, er ist schon sehr etabliert und er spricht ja sehr, sehr vorsichtig und bedacht. Also er weiß schon, jedes seiner Worte ist fast schon historisch, er muss wirklich aufpassen, was er da sagt. Und dieses Interview findet sich dann etwa in der Mitte des Bandes, weil in der späteren Zeit natürlich viel, viel mehr Interviews geführt wurden, weil was das Buch dann neben diesen Aussagen auch so interessant macht, ist eben, dass sich das Interviewformat eigentlich noch finden musste. Also diese ganzen frühen Beiträge sind eigentlich gar keine Interviews, wie wir das jetzt heute verstehen würden, also Frage, Antwort, sondern ganz früh hatte eigentlich so ein Reporter oder auch ein Kritiker mit Brecht dann gesprochen, aber am Ende entsteht so eine Art Reportage. Also da wird dann beschrieben, wie sieht Brecht aus, wann hat der Journalist ihn eigentlich getroffen und dann wird höchstens in so ein, zwei Sätzen mal paraphrasiert, was Brecht denn so gesagt hat.
Also haben wir jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darin also viel um den Umgang mit Klassikern, mit der Tradition. Aber er hat ja eben auch nochmal gesagt, dass er aus Shakespeare die größte Unterhaltung holen will. Wie unterhaltend ist Brecht denn heute noch?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, nicht wahr? Also ich glaube, viele haben Brecht natürlich zum ersten Mal in der Schule gelesen. Und es hilft jetzt nicht unbedingt dabei, nochmal wirklich Spaß an dem Werk zu finden, glaube ich. Wobei ich zugeben muss, als ich in der Schule war und das Leben des Galileo Galilei gelesen habe, das war schon nochmal so was ganz anderes als die ganzen Klassiker. Aber damals im Unterricht ging es dann zum Beispiel bei mir nie so richtig um Brechts politische Haltung, sondern man hat ihn so gelesen als humanistischen Dramatiker, der jetzt irgendwie aufklärerisch wirken will, der das doof findet, wenn ein Wissenschaftler in seiner Arbeit eingeschränkt wird. Und das war, glaube ich, schon nochmal sowas, da wurde er sich so angeeignet als reiner Humanist. Und das hat es vielleicht ein bisschen so langweilig gemacht.
Und ist das heute immer noch so?
Ja, da lohnt sich jetzt vielleicht nochmal ein Blick auf die zwei anderen Neuerscheinungen im Verbrecherverlag. Das sind nämlich zwei Bände, die jeweils aus den Brecht-Tagen im Literaturforum entstanden sind. Also eigentlich zwei Tagungsbände. Der eine heißt Brecht und das Theater der Interventionen und der andere heißt Brecht und Klasse und Traum.
Das klingt ja ein bisschen, gelinde gesagt, diffus. Worum geht's da?
Ja, so ganz klar ist mir das auch nach dem Lesen nicht geworden. Also der Band über das Theater der Intervention richtet sich, glaube ich, schon eher an ein Fachpublikum. Da geht es also sehr kleinteilig und auch wissenschaftlich darum, wo und wie man bei Brecht das Interventionstheater finden kann und wie man das auch auf die heutige Zeit anpassen könnte. Aber der andere Band über Klasse und Traum, was ja schon so ein bisschen interessant klingt, ist auch einfach interessanter, weil er, glaube ich, auch absichtlich sehr, sehr offen gestaltet ist und versuchen möchte, Brecht insgesamt und irgendwie nochmal für aktuelle politische Diskussionen fruchtbar zu machen.
Was könnten das für Diskussionen sein?
Ja, also der Band wird dann eingeleitet über das Thema Klassismus. Also die Herausgeber sehen das dann als so eine Art aktualisierte, heutige Form, wie man nochmal über Klasse sprechen kann. Also da geht es dann eben um Klasse als Diskriminierungsform. Aber ich würde sagen, man merkt dann schon, dass das auch nicht ganz so fruchtbar ist in weiten Teilen des Bandes, weil es eigentlich mit diesem marxistischen Blick von Brecht nicht so viel gemein hat. Also man sieht es zum Beispiel an einem Text von der Autorin Daniela Dröscher, die schon häufig über Klassismus geschrieben hat. Und man wundert sich dann beim Lesen die ganze Zeit so ein bisschen, weil der Text hat eigentlich gar nichts mit Brecht zu tun, aber der hat auch gar nichts mit Brechts Verständnis von Klasse zu tun. Und dann irgendwann wird es natürlich aufgelöst, es ist einfach ein Abdruck aus einem anderen Online-Magazin, der überhaupt nichts mit Brecht zu tun hat. Und da würde ich halt sagen, okay, Brecht war ja eigentlich ein sehr orthodoxer Marxist, aber das wird dann so ein bisschen, ja, weggewischt, weil man ihm das dann vielleicht nicht so ganz zutraut, dass diese Weltanschauung uns jetzt heute noch irgendwas sagen könnte. Und ich finde es so ein bisschen schade, denn gerade die Stücke und die Gedichte haben ja eigentlich von diesem marxistischen Blick gelebt, weil, so sagt Brecht das hier selber auch, dieser Blick ihm geholfen hat, alles, was ihm dann an einer Geschichte einfach zufällig, historisch kontingent erschien, dass er das weglassen konnte.
Also gelingt es doch nicht so richtig, ihn an so heutige Diskurse quasi anzuschließen.
Ja, irgendwie dann am Ende doch, denn dieser ganze Band gipfelt dann meiner Meinung nach eigentlich in einem Beitrag vom Sozialwissenschaftler Inga Solti. Und der Witz ist, dass der dann den gesamten Diskurs, der das Buch vorher bestimmt hat, also Klasse einfach unterm Komplex Klassismus zu fassen, kritisiert. Also er nennt das dann ein Vulgär-Bourdieurismus mit fragwürdiger Stoßrichtung. Und was er dann macht, ist einfach Brecht wirklich nochmal als marxistischen Klassendenker stark zu machen. Und ich würde halt sagen, er nimmt ihn damit dann auch wirklich nochmal ernst. Also ihm geht es dann darum, dass Brecht einfach ein Kämpfer und Verteidiger der Arbeiterklasse war und nicht, wie das dann mancher so gesagt wird, aller Unterdrückten, aller Schwachen, des Prekariats oder sowas.
Also wird er eigentlich so ein bisschen handzahm gemacht und zu humanistisch wahrgenommen.
Ja, genau. Also ich würde immer sagen, dieser Mann war ja wirklich nicht dumm. Also er wusste schon, worauf er sich mit seinem Kommunismus einlässt und dass wir jetzt so ein bisschen zwei Fraktionen eigentlich sehen, nämlich die Brecht als so aufklärerischen Humanisten sehen möchten, der dann vielleicht aus Versehen so ein bisschen in die Politik seiner Zeit geraten ist. Ja, und dann gibt es diese andere Fraktion, die ihn dann wirklich einfach als Kommunisten nochmal ernst nehmen wollen und schauen wollen, sagt er uns vielleicht heute noch was? Und ich würde sagen, dass dieser zweite Blick ja doch ein bisschen ergiebiger ist, weil von den unpolitischen, humanistischen Denkern gibt es ja auch sonst genug, an die wir uns wenden können. Aber Brecht, der eben Kommunismus und Kunst ja auf höchster Reflexionsebene verbunden hat, den gibt es ja nur einmal.
Also lohnt sich's eher, Brecht in seiner ganzen Komplexität und auch Radikalität wahrzunehmen.
Absolut. Also ich würde sagen, dass es sich letztlich auch ästhetisch lohnt, weil diese romantisch gefühlige Rezeptionshaltung, auf die er ja mit dem verfremdenden epischen Theater damals reagieren wollte, die haben wir heute noch. Also Netflix-Serien oder auch deutsche Filme, da geht's ja meistens um so Familienkonflikte, um psychologische Coming-of-Age-Geschichten und ich habe das Gefühl, diese Aufforderung, mit der Brecht damals ranging, zu sagen, glotzt nicht so romantisch, liebes Publikum, das lohnt sich doch immer noch.
Und das kann man ja jetzt im Moment auch machen bei zahlreichen Gelegenheiten, bei Veranstaltungen zum Beispiel auch in Augsburg und Berlin und natürlich beim Lesen der Bücher, die Nils Schniederjan vorgestellt hat. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Und Sie können die Titel der Neuerscheinungen auch nochmal auf unserer Homepage nachlesen unter www.deutschlandfunkkultur.de.